Herzlich willkommen zum Unite Podcast. Wir nehmen heute am 4. Oktober 2023 die Folge 39 auf. Dieses Mal ist es wieder eine deutsche Episode, nachdem die letzten beiden auf Englisch von meiner geschätzten Kollegin Sangeeta Nair produziert wurden. Mein Name ist Katrin Dippe, ich bin in der Unite Unternehmenskommunikation tätig und ich bin ihr Host für die deutschen Episoden. Wie immer mit Support vom Unite Podcast Team. Meine heutigen Gäste bringen überraschend viele Gemeinsamkeiten mit. Beide haben ihre Unternehmen in Berlin gegründet. Beide Firmennamen haben eine Verbindung zur Natur, was man in dieser Branche gar nicht vermuten würde. Und beide wollen mit ihren Startups die Welt des Einkaufs besser und vor allem einfacher machen. Eine Mission, die ihnen schnell den Ruf der jungen Wilden einbrachte. Herzliche Grüße nach Berlin gehen an Bettina Fischer, Mitgründerin und Geschäftsführerin von Hivebuy. Hallo Bettina.
Hallo Katrin, danke für die Einladung.
Ebenfalls im Herzen von Berlin befindet sich das Unternehmen Lotse, dessen Mitgründer und Geschäftsführer Henning Hatt hier ist. Hallo Henning.
Hi Katrin, ich freue mich hier zu sein heute.
Ich habe euch ja eben als die jungen Wilden im E-Procurement vorgestellt. Seht ihr das auch so? Seht ihr euch selber so?
Also jetzt zurückblickend nach den letzten zwei Jahren auf dem Markt und mit Hivebuy würde ich sagen, ja. Also wir sehen einfach aktuell, dass bisherige Tools oder auch Einkäufer, Einkaufsbereiche teilweise sehr eindimensional sind. Und es kommt halt oft mal rüber im Sinne von, ja, das haben wir immer schon gemacht. Und wir versuchen gerade bei der Entwicklung von Hivebuy alles erst einmal zu hinterfragen und einfach zu überlegen, was wäre eigentlich die optimale Lösung oder der optimale Prozess, ohne dass jemand noch zusätzlich Arbeit hat und eigentlich alles automatisch stattfinden kann?
Henning, wie geht's dir damit, junger Wilder?
Ich kann dem nur beipflichten. Auch wir haben von Anfang an, aber auch schon nicht nur jetzt in Hindsight sozusagen in Retrospektive das so gesehen, auch von Anfang an dachte ich schon, ja, es gibt so viele Tools und Lösungen, die es seit 20 Jahren auf dem Markt gibt und mit denen schon immer gearbeitet wurde, so wie Bettina das auch gerade meinte. Und da war auch schon unser Ansatz, und es ist auch nach wie vor, eben das mal neu zu denken und anders zu denken, als es vielleicht immer gewesen ist. Und ich glaube, auch die letzten Jahre, sowohl bei Hivebuy als auch bei Lotse, geben uns da recht, dass da echt viel Bedarf für ist auch und einfach mal Dinge zu hinterfragen und anders zu machen.
Bevor wir über dieses Andersmachen sprechen, ich würde gerne erstmal verstehen, was ihr eigentlich tut. Und ich kann mir vorstellen, dass es doch Zuhörende gibt, die das eben noch nicht kennen, die nicht wissen, wer Hivebuy und Lotse sind. Bettina, ihr redet immer von der smarten Lösung. Was ist denn eure smarte Lösung? Und ich habe auch gelesen, ihr wollt es von Anfang an richtig machen, damit das Chaos am Ende nicht erst entsteht. Was tut ihr?
Wir sagen immer, dass wir das Einkaufssystem für Nicht-Einkäufer sind und geben einfach so Mitarbeitenden die Möglichkeit, Bestellbedarfe zu äußern, ohne dass sie jetzt nochmal ein neues Tool oder sonst was nutzen müssen. Das heißt also, wir legen auf drei Dinge Wert. Das muss super einfach zu bedienen sein, weil wenn jemand irgendwie alle 2, 3, 4, 5 Monate was bestellt, dann geht es jetzt nicht, dass die Person sich dann erstmal mit einem neuen Tool oder mit einem weiteren Tool auseinandersetzen muss. Und deswegen braucht Hivebuy auch keine Schulung und jeder kann es direkt nutzen. Zweitens ist uns wichtig, dass alles immer in die täglichen Prozesse integriert werden kann. Das heißt also, die Freigaben finden in Microsoft Teams statt oder in Slack. Gleichzeitig haben wir aber auch über 300 Kataloge angebunden, sodass die Mitarbeitenden eigentlich so eine Home-Shopping-Experience haben und es für die gar nicht so aussieht, als würden sie nochmal ein weiteres Tool nutzen. Und zu guter Letzt geht es uns darum, dass wir keine Implementierungsprojekte machen wollen. Das heißt, ihr könnt euch ja vorstellen, dass gerade wenn man in ERP-Implementierungen und so weiter denkt, dann kann man direkt mal so 6 bis 12 Monate mindestens einplanen. Wir haben Hivebuy so konzipiert, dass man das eigentlich innerhalb von 2, 3 Stunden direkt live nehmen kann, inklusive der Integration in andere Kataloge, wie zum Beispiel Unite, aber auch ERP-Systeme.
Und Henning, was kann eure Plattform? Ihr wollt keine Murks-Banfen mehr. Für alle, die Banfen nicht kennen, das sind die Bestellanforderungen. Wie macht ihr das?
Der Satz, keine Murks-Banfen mehr, der ist irgendwie hängen geblieben. Den hatten wir irgendwann mal auf einer Messe groß auf einem Plakat. Wir haben nämlich tatsächlich diesen Satz mal gehört von einem operativen Einkäufer in einem Vertriebsgespräch. Wir kriegen so viel Murks-Banfen. Und dagegen wollen wir angehen. Und Murks-Banfen sind Bestellanforderungen, die eben von schlechter Qualität sind. Das haben wir so oft gesehen in Gesprächen mit Einkäufern, Einkäuferinnen, aber auch Fachbereichen, die sagen, ja, irgendwie die Art, wie wir Einkaufsprozesse anstoßen, was wir da informativ reingeben, die Qualität ist einfach sehr schlecht, was da irgendwie rauskommt. Und ja, das ist irgendwie im Endeffekt, wofür Lotse steht, dass wir diese Qualität der Einkaufsanforderungen erhöhen wollen. Wir sind damit so ein bisschen der Concierge für den Einkauf, um eben auch für den Bedarfsträger eine super leichte Erfahrung zu schaffen, um Einkaufsprozesse anzustoßen und schlussendlich aber auch dem Einkauf zu helfen, dass mit diesen Bestellanforderungen wirklich gearbeitet werden kann und ich nicht als operatives Einkaufsteam einfach nur umsetze von Bestellanforderungen zu Bestellung und mein Wertbeitrag irgendwie sehr prozessual ist. Das heißt, wir sind im Endeffekt ein Workflow-Tool, mit dem man vorne auf Bedarfsträgersicht, also alle, die irgendwie beschaffen in der Organisation, seinen Bedarf sehr einfach spezifizieren kann, man in die richtige Richtung gelenkt wird, man Folgefragen gestellt kriegt, so ein bisschen so ein Frage-Antwort-Spiel, und sich dann ein Workflow daraus auch bildet, wer muss genehmigen, wer muss vielleicht noch Informationen beisteuern, und wer muss vielleicht schlussendlich das Thema freigeben, sodass der Einkauf ja sein Werk vollrichten kann.
Eure Motivation bei Gründung war ja für euch beide, dass ihr gesagt habt, es gibt irgendwie echt so viel Unannehmlichkeiten und Komplexität beim Bestellen, beim Einkaufen. Das wollt ihr anders machen. Lasst uns mal noch ein bisschen tiefer gehen und mal ein paar Beispiele bringen für alle die, die eben auch in dieser Welt nicht jeden Tag unterwegs sind. Was ist denn der Ärger? Also wir haben jetzt gehört, irgendwie es muss schnell gehen, es soll einfach sein. Aber was genau erwartet der Nutzende jeden Tag, wenn sie eben kein cooles Tool haben?
Vielleicht, um so kurz anzusetzen an unserem Anknüpfungspunkt, es ist oft so eine One-Size-Fits-All-Lösung, die heute implementiert ist, mit den eher, wie wir auch schon gesagt haben, nicht den jungen wilden Systemen wie uns, sondern so den alten, etwas behäbigeren, die nicht unbedingt die ja, Anforderungen von verschiedenen Fachbereichen, von verschiedenen Prozessen denen nicht flexibel nachkommen können und ich dadurch entweder als Bedarfsträger auf eine super komplexe Maske zum Beispiel stoße, von der eigentlich nur drei Felder für mich relevant sind oder drei Fragen. Oder ich eine komplexere Anfrage habe, aber das Tool so aufgebaut ist, dass das überhaupt nicht abbilden kann, was ich eigentlich alles hier definieren muss und alles in einem großen Textfeld am Ende landet und damit dann auch wieder nicht vernünftig gearbeitet werden kann. So, und das ist so ein großes Problem, was wir sehen, die Flexibilität der Lösungen, die heute implementiert sind. Ob es ERP-Systeme sind, über die Einkaufsprozesse abgewickelt werden, oder ob es E-Procurement-Systeme sind, die klassischen, das nimmt sich da ehrlich gesagt nicht so viel in unserer Erfahrung. Aber Bettina, da kannst du sicherlich gleich auch noch ein, zwei Sachen zu sagen. Und das ist schon so ein großes Problem aus Systemsicht, würde ich sagen. Und das Zweite vielleicht ganz kurz: Der Einkauf ist so ein bisschen ja in so einem Sandwich, würde ich sagen. Der wird so von allen Seiten zusammengedrückt. Von den Bedarfsträgern, die halt irgendwie beschaffen wollen und eigentlich egal wie, Hauptsache es geht schnell und gut. Und gleichzeitig, aber natürlich wird der Einkauf auch irgendwie von der Buchhaltung zusammengedrückt, die irgendwie sagen, hey, wir brauchen saubere Daten, damit wir Rechnungen vernünftig matchen können, damit wir die zahlen können und so weiter. Und schlussendlich natürlich auch noch von der IT, die irgendwie sagt, boah, ist aber alles komplex hier mit euren Einkaufssystemen. Also der Einkauf ist da so ein bisschen, der wird geschröpft von allen Seiten, wenn man so möchte, nach wie vor.
Ja, also ich kann es nur vollkommen unterstützen. Ich komme eigentlich ursprünglich aus dem Finanzbereich. Das heißt also gerade, was der Henning gesagt hat mit der Buchhaltung, das ist genau mein Thema gewesen. Das heißt, ich habe früher unter anderem bei Zalando und bei Lidl Einkaufsprozesse und Kreditorenprozesse, also die Buchhaltungsseite danach, optimiert. Und was wir halt immer hatten, waren so Themen wie, soll das wirklich durch die Person freigegeben werden? Ist das im Budget? Warum wurde das überhaupt gekauft? Oder wer hat denn das schon wieder gekauft? Das waren alles die Fragen, die am Ende des Tages immer der Buchhaltung auf die Füße gefallen sind. Und deswegen haben wir angefangen, gemeinsam mit dem Einkauf Hand in Hand Projekte auszurollen und Vereinfachungen auszurollen und daraus auch tatsächlich dann Hivepie zu entwickeln, um das alles zu optimieren und zu vereinfachen. Weil wir sehen einfach auch, dass wenn wir genau diesen Schritt hinten raus sauber haben wollen, müssen wir vorne anfangen. Und das ist vielleicht auch gar nicht der Einkauf, sondern das kann die Marketingabteilung sein, das kann die Personalabteilung sein und so weiter und so fort. Und hier ist es für uns oder hier sind für uns eigentlich gerade die die Punkte, in denen die Unannehmlichkeiten starten. Bedeutet also, was wir jetzt eigentlich auch gerade sehen, ist, und damit schneide ich mir vielleicht auch ins eigene Fleisch mit der Aussage, dass viel zu viele Tools für die Bedarfsanforderer herumschwirren. Wisst ihr, also man hat irgendwie, lass uns mal bei dem Marketingbeispiel bleiben. Man hat irgendwie sein LinkedIn, mit dem man arbeitet. Da hat man vielleicht noch ein Canva, ein Photoshop, was auch immer. Und dann kommt vielleicht jetzt noch ein Einkauf auf dich zu und sagt, ja, okay, du musst jetzt noch das und das Tool nutzen, weil damit haben wir hinten raus weniger Probleme. Und so geht es ja in jeder einzelnen Abteilung. Und für uns ist es einfach das große Ziel, dass die Person, die jetzt beispielsweise im Marketing sitzt, einfach bestellen kann, ohne dass sie jetzt denkt, oh shit, wie ist das nochmal gewesen? Wer hat das nochmal gemacht? Ich muss jetzt, glaube ich, jemanden anrufen. Als kleine Anekdote, ich habe früher, wie gesagt, bei Zalando gearbeitet und wir hatten eben auch ein E-Procurement-Tool. Und das Ding, das war für mich so schwierig. Vor allem, wer kennt auch seine Kostenstelle im Unternehmen? Und ich habe im Finanzbereich gearbeitet. Aber das war irgendwie für mich so schwierig, dass ich gewartet habe, bis irgendein Kollege oder eine Kollegin was bestellt hat, um dann meine Bestellung noch mit rein zu sneaken, damit ich es nicht selber machen muss. Und das ist doch die Art und Weise, die wir auf jeden Fall nicht in einem Unternehmen haben sollten.
Sprichst mir sehr aus dem Herzen, Bettina. Das ist quasi ein Live-Case, allerdings kein aktueller, sondern einer, den ich selber so erlebt habe, als ich beruflich gestartet bin, Anfang der Nullerjahre. Und ich erinnere mich sehr gut daran, ich brauchte so banale Sachen, halt so Bürosachen, also nichts Ausgefallenes. Und da gab es diese Kollegin mit der Macht, bei der man dann bestellen konnte. Die wusste, wie es geht, und die machte dann ihr großes, weit bekanntes System auf. Und das war immer so ein bisschen magisch, aber man war eben auch abhängig. Und ich habe immer gedacht, wow, wie großartig, dass sie das kann. Und eigentlich ist ja vermutlich euer Anspruch, darum geht es jetzt gar nicht. Also man soll es machen können, aber man soll eigentlich ja vermutlich gar nicht mehr weiter drüber nachdenken, ne?
Das soll
Vor
eigentlich
allem,
gar kein
ja.
Prozess mehr sein an
Ja.
sich, über den man gesondert nachdenken muss. Und das finden wir auch heute immer noch, Frau Katrin, was du sagst, dass es Unternehmen gibt, denen gibt es dann pro Bereich, pro Abteilung eine Person, die sich dann in Anführungszeichen damit auskennt und weiß, wie man das macht. Und entsprechend müssen alle zu der Person hingehen, wenn dann mal irgendwie was, wenn was beschafft werden muss. Und da geht es ja nicht nur um, ich nenne es mal Standard-Büroartikel, die ja noch relativ einfacher mittlerweile sind, aber auch komplexere Sachen, wenn man wirklich mal was spezifizieren muss, eine Dienstleistung spezifizieren muss und wirklich auch auf Kommunikation mit dem Einkauf angewiesen ist, um das vernünftig zu machen. Das darf halt nicht so schwierig sein.
Ihr seid ja Hifbeil und Lotse, Partnerunternehmen von Unite. Wir haben uns also gegenseitig gefunden, weil wir miteinander was tun. Möchtet ihr mal beschreiben, was wir da genau mit euch machen und ihr mit uns, warum wir ja partnern und was dann letztendlich natürlich der Vorteil auch für die Kunden ist? Henning, magst du mal anfangen?
Gerne. Ja, wir nutzen eure Schnittstellen, um alle Kataloge und hinterlegten Verträge, Preise, die eure Kunden und die auch unsere Kunden eben bei euch auf der Plattform hosten, auch in Lotse nutzbar zu machen. Das heißt, wenn, ich hatte ja gesagt, wir sind so ein bisschen der Concierge für den Einkauf oder für Einkaufsprozesse. Das heißt, wenn ich als Bedarfsträger meine Anfrage starte, dann wird automatisch im Hintergrund durchsucht, Moment mal, gibt es da nicht irgendwas über Unite, sprich bei Händlern oder Produzenten, mit denen wir schon ja, Kataloge im Endeffekt vereinbart haben, was nicht jetzt bevorzugt beschafft werden sollte, von wo wir nicht beschaffen sollten, von wo wir direkt beschaffen sollten. Und das haben wir direkt in unseren Prozess integriert, sodass es für den Bedarfsträger auch wieder maximal transparent ist, hey, ich fange an, was eine Anfrage zu starten und kriege direkt die Vorschläge, sollte es denn welche geben. Und euer Sortiment ist ja insgesamt recht groß, kann man ja sagen. Das heißt, da gibt es eigentlich ja auch in vielen Fällen dann was, sodass so ein klassischer Beschaffungsprozess mit einer Bedarfsanforderung und so weiter dann eigentlich schon oft auch abgebrochen werden kann. Man sagt, ja, wir haben hier was über Unite und zack, das Ding ist fertig.
Wir nutzen es ein bisschen anders. Für uns ist halt wichtig, dass die Mitarbeitenden in ihren bestehenden Shopping-Verhältnissen bleiben können. Das heißt also, wenn die jetzt zum Beispiel bei Mercateo oder Unite was bestellen, dann soll das einfach so aussehen, wie Immer und jetzt nicht nochmal davor ein weiterer Prozess in einem anderen System angestoßen werden. Also Stichwort Einfachheit für die Leute, die am Ende des Tages die Bedarfsanforderungen stellen und nicht diejenigen, die dann einkaufen. Und was wir halt oder wie wir da Unite angebunden haben, ist, dass die Nutzer direkt in den Unite Shop, im Unite Shop starten, ihren Warenkorb befüllen und danach wird dann alles direkt in Hivebuy weitergeleitet. Die Freigaben erfolgen dann vordergründig über Microsoft Teams und so weiter. Und der Einkauf hat den Vorteil, dass am Ende des Tages alles unter Kontrolle ist, also alles ausgewertet werden kann und so weiter. Aber unsere Person, die am Anfang die Bestellanforderung oder den Bedarf hat, eigentlich gar nicht richtig merkt, dass sie überhaupt noch mit einem anderen Tool arbeitet.
Ihr seid ja jetzt in vielen Unternehmen mit vielen Kunden unterwegs und habt da sicher einen guten Überblick. Wie ist denn so eure Einschätzung, was so die nächsten Jahre angeht? Also wie wird sich Einkauf, wie wird sich Beschaffung verändern? Wird es alles schneller, dynamischer, unübersichtlicher? Ihr hattet ja schon angesprochen, definitiv mehr Tools auf dem Desktop. Also so geht es mir auch. Die Covid-Zeit hat uns allen irgendwie digitales Arbeiten ermöglicht und damit natürlich auch ein bisschen mehr einfach auch Tools gebracht. Aber es sorgt eben auch für, ja, auf jeden Fall, wie ihr sagt, für Unübersichtlichkeit. Ist es das, was den Einkäufer erwartet? Schneller, dynamischer, unübersichtlicher, vielleicht auch sogar unzuverlässiger?
Ich glaube schon, dass wie in allen Bereichen sich sowohl die Einkäufer, Einkäuferinnen natürlich auf irgendwie Veränderung einstellen müssen. Aber das war ja auch schon immer so. Ich glaube, die Rate der oder die Geschwindigkeit der Veränderung, die ist vielleicht ein bisschen hochgegangen und auch, was man plötzlich mit irgendwie Tools, die man auch mal selber ausprobieren kann, alles schon erreichen kann. Also wie viele Leute ja heute schon mit ChatGPT einfach ein bisschen rumspielen und sich da ein paar Dinge einfach mal schnell zusammenschustern und optimieren für sich selber, ohne dass das jetzt irgendwie im Konzern implementiert ist. Also ich glaube deswegen, das wird alles ein bisschen schneller. Ich sehe so zwei Trends, so in der mittelfristigen Zukunft, die jetzt aber primär auch für den indirekten Einkauf, glaube ich, sind, weil das ist halt primär, wo wir auch spielen. Zum einen, dass ich, wie Bettina es auch schon ein bisschen gesagt hat, so die Nutzung von Tools für den herkömmlichen Nutzer schon konzentrieren wird eher, als dass es breiter wird. Und zwar auf Chat- und Kommunikationstools. Wir sehen, dass Microsoft Teams, was ja bei den meisten mittelständischen bis großen Unternehmen Standard ist, einfach viel, viel wichtiger wird durch die Möglichkeiten, die man dort auch hat, eigentlich Apps zu integrieren, Chatbots zu integrieren und eigentlich jeden Prozess auch dort durchzuführen. Und das Zweite natürlich schon, dass durch Large Language Models und Generative AI, wie beispielsweise durch ChatGPT, aber da gibt es ja auch viele andere Beispiele, es dann doch wieder möglicher wird, so ein bisschen unstrukturierter zu arbeiten und auch mit unstrukturierten Informationen. Und so sind natürlich nun mal viele Informationen, die so der Mensch kommuniziert und verarbeitet, merkt man ja auch hier, wenn wir sprechen, dass das dann doch verarbeitet werden kann von Systemen und natürlich hilft, irgendwie menschliches Verhalten zu imitieren, und ja, beispielsweise einem Bedarfsträger eine Hilfe zu schaffen, wo früher man hätte jemanden anrufen müssen im Einkauf oder einen Lieferanten, der einem hilft beim Spezifizieren von irgendwas, was heute vielleicht dann die AI schon leicht unterstützen kann. Also es sind so die zwei Themen, die ich sehe.
Also ich sehe noch ein drittes Thema und zwar geht es auch im indirekten Einkauf, also Einkauf von Nichthandelsware oder Nichtproduktionsware, um das Thema Nachhaltigkeit. Also wir sehen, dass im Rahmen natürlich, das hat jetzt mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz begonnen, aber es werden jetzt in der nächsten Zeit noch weitere gesetzliche Herausforderungen kommen, die natürlich auch im Einkauf landen. Das sind vielleicht auch so Themen, die nur marginal den Einkauf betreffen, wie zum Beispiel das Thema E-Rechnungen. Aber wir müssen einfach schauen, dass wir als Softwareanbieter den Unternehmen die Möglichkeit geben, dass sie relativ schnell und einfach auch ihren Einkauf und den Einkauf ihrer indirekten Produkte nachhaltig gestalten können. Das heißt also, wir sehen zum Beispiel, Unite hat extra nachhaltige Lieferantenkataloge und so weiter. Und hier legen wir einen ganz großen Wert drauf, weil wir einfach sehen, es geht nicht nur um Geiz ist geil und billiger ist das Wichtige, sondern es geht einfach darum, dass wir wirklich einen Planeten, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hoch formuliert, aber es geht einfach darum, dass wir was hinterlassen, was nachhaltig und wir mit einem guten Gewissen den zukünftigen Generationen zur Verfügung stellen können.
Ja, also das Thema ist definitiv auch bei uns schon gelandet, wie ihr ja auch sehen könnt. Und da sind wir dabei, zusammen eben mit unseren Lieferanten, mit unseren Kunden, genau auch das auszuarbeiten, was denn da auch in Zukunft benötigt wird. Also auf jeden Fall Transparenz und eben dann hoffentlich irgendwann auch mal eine ganz normale Anforderung, die man stellen kann, ja. Also, dass ein Artikel nachhaltig nach verschiedenen Kriterien gesucht und auch gefunden werden kann und dann eben auch gekauft und vielleicht auch bevorzugt gegenüber einem anderen werden kann. Das ist das Ziel. Genau,
Und wir
da sind
sehen halt
wir.
auch gerade, was in diesem Nachhaltigkeitsthema für mich echt ein großes Problem ist, in Anführungsstrichen, ist, dass eigentlich viele jetzt oder viele neue Technologien sagen jetzt, also machen jetzt quasi eine Datenbank oder eine Erfassung der wichtigen Informationen, sagen wir mal, der irgendwie Lizenzen, Zertifikate und so weiter. Aber am Ende des Tages wird es überhaupt nicht in den operativen Prozessen mit inkludiert. Und genau da sehe ich unsere Verantwortung, dass wir diese nachhaltigen Produkte und so weiter wirklich von Anfang bis Ende mitsourcen können und unseren Unternehmen oder unseren Kunden zur Verfügung stellen können.
Ja, zumal ja auch der Einkauf da den größten Hebel hat im Unternehmen. Also wenn
100%.
nachhaltig, dann sind das die, die das Thema auch treiben, ne? Genau. Ihr hattet angesprochen, KI ist also nicht nur ein Trend, ja, geht auch nicht mehr weg, sagen wir immer. Die ist einfach da, künstliche Intelligenz, und ihr setzt sie natürlich auch schon ein. Könnt ihr mal ein bisschen noch genauer erzählen, wie ihr das tut? Und also vielleicht ist das ja auch total selbstverständlich mittlerweile bei euch, bei euren Kunden vermutlich eher dann vielleicht noch nicht. Was erlebt ihr da gerade?
Ich würde sogar sagen, wir sind manchmal sogar überrascht, wie weit unsere Kunden da selber auch teilweise schon sind. Vielleicht nicht unbedingt in einer konzernweiten Implementierung, aber vom eigenen Denken und von den Ansätzen, die selber auch in den Unternehmen entstehen. Es kommt natürlich immer darauf an, mit wem man da spricht und in welchem Bereich und wie relevant die Themen auch für die entsprechenden Personen sind. Aber wir sind da echt oft auch positiv überrascht. Zumindest, wie sich mit dem Thema auseinandergesetzt wird. Das ist schon echt toll. Für uns, du hattest es ja selber gesagt, hatten keine Murksbanden mehr, ist natürlich das irgendwie ja ein Segen, irgendwie mit AI auch Dinge entwickeln zu können, die dabei helfen, Murksbanden eben die Anzahl zu reduzieren und die Qualität von Banden generell zu erhöhen, weil wir wirklich durch die Möglichkeiten, die wir mittlerweile haben, ja, quasi einen Einkäufer oder eine Einkäuferin teilweise mimiken können, was denn für Fragen kommen würden, wenn jemand eine bestimmte Anfrage an den Einkauf stellen würde, was denn für Folgefragen wären, kannst schon Daten aus System ziehen und sagen, ja, ist es eher in die Richtung oder eher in die Richtung, und wenn das System dann über die Zeit lernt, eben wirklich zu helfen, Anfragen qualitativ besser zu machen, und damit am Ende auch wieder den operativen Einkauf zu entlasten, damit die Teams sich auf ja, andere wertschöpfende Aufgaben fokussieren können. So, und da sehen wir es einfach heute schon ganz stark beim Bedarfsträger, eben diese Qualität zu verbessern und schlaue Fragen zu stellen einfach.
Genau, also wir nehmen auch da den Bedarfsträger an die Hand und führen ihn durch den Prozess. Das beginnt einfach schon im Kleinen, dass wenn zum Beispiel jemand sagt, dass er eine neue Tastatur braucht, dann checken wir die Kataloge und schauen, ob es da nicht vielleicht schon ein präferiertes Modell gibt, ob es ein nachhaltiges Modell, also ein Modell gibt, das irgendwie auf Basis von Nachhaltigkeit und so weiter gesourced wurde oder auch, das einfach präferiert vom Einkauf zur Verfügung gestellt werden soll. Und da sind wir zum einen schon dabei, da KI zu ein oder beziehungsweise wir nutzen KI eigentlich schon sehr lange. Deswegen ist es für mich tatsächlich aktuell so ein Punkt, wo ich mir denke, das ist jetzt gerade in aller Munde, aber eigentlich, wenn ihr euch jetzt so die Startup-Welt anschaut, dann ist es für uns jetzt alles nichts Neues. Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, wir nutzen das da jetzt schon relativ lange. Und woran wir gerade arbeiten, ist, dass wir auch die Language Models nutzen, um dann Nicht-Einkäufer mehr mit dem Einkauf zu verbinden und dort auch die Art und Weise, wie Freitextbestellungen und Ähnliches formuliert werden, besser und auch einfacher zu formulieren.
Ja, spannend. Ich gebe öfter den Gästen, bei denen es passt, weil sie sich eben viel mit Projekten und Kunden beschäftigen, die Gelegenheit, mal zu sagen, was würdet ihr denn gerne eurem typischen Kunden und Kundinnen zurufen?
Also was ich mir im Allgemeinen von den Unternehmen wünschen würde, ist, dass sie klarer wissen, was sie möchten. Also nicht im Sinne von, dass sie direkt alle Funktionalitäten im Detail ausgearbeitet haben, aber dass sie, wenn sie in Projekte gehen, ihre Ziele klar definiert haben. Im Sinne von, ich möchte meinen indirekten Einkauf um X Prozent verschnellern oder ähnliches. Und gleichzeitig geht es mir darum, dass die Unternehmen weniger Angst haben sollten, und mehr Mut zeigen würden, Dinge zu versuchen. Also zum Beispiel sowohl ich schätze Lotse als auch wir haben ein Pricing, was relativ flexibel ist. Das heißt, man kann es auch einfach mal 3, 6, 12 Monate probieren und danach geht man halt wieder raus. Was hat man denn großartig zu verlieren? Ich habe immer den Eindruck, dass bei Unternehmen oder ich habe bei vielen Unternehmen den Eindruck, dass da immer irgendwie eine Beförderung oder ein Riesenprojekt dahinter hängt. Aber eigentlich geht es darum, dass man den Kern und das Problem löst und jetzt nicht nochmal irgendwie einen riesen Case bauen muss, um sich dann irgendwie selbst im Unternehmen zu validieren und irgendwie zu manifestieren.
Es ging für mich so ein bisschen nach ja, einfach dem Wechsel im Mindset, ne? Also dieses Ausprobieren und dann einfach sich mal trauen und vielleicht auch einfach wieder einen Fehler korrigieren oder anders weitermachen.
Also manchmal hat man natürlich schon schnell irgendwie ein Gefühl, wenn man mit einer Gruppe spricht in einem Call, ja, kann das hier was werden oder nicht? Und manchmal sagt man so, naja, ich glaube, das wird irgendwie nichts. Aber oftmals hat es auch nichts mit nur der Generation oder dem Alter zu tun. Und das ist oft auch, glaube ich, nicht so ein, ja, es ist eben dann doch teilweise eine individuelle Einstellung dazu, wie zumindest mal wie offen Leute sind gegenüber einer Veränderung oder einem Versuch, mal was auszuprobieren. Aber dieses Thema Mindset-Switch, das ist natürlich das Schwierigste, was man irgendwie in der Organisation vollziehen kann, weil das fängt im Endeffekt ganz oben an. Und oftmals sind ja die Leute, mit denen wir dann über eine Implementierung sprechen oder über ein Projekt, über einen Piloten, über eine, ja, Lotse, ist nicht der CEO, sondern irgendwo zwischen Bereichsleiter Einkauf und Teamleiter indirekter Einkauf vielleicht. Und es ist schwierig, dort den Mindset-Shift so zu starten. Und weil wenn du in dem Konstrukt eben bist und du hast das Gefühl, das ist hier nicht so wertgeschätzt, wenn ich mal was ausprobiere, oder das wird nicht honoriert. Und es muss ja keine Beförderung sein, sondern einfach nur, dass das irgendwie, dass da positiv drüber gesprochen wird und dass da vielleicht auch tolle Ergebnisse rauskommen können oder dass alle auch mal einfach was lernen aus so einem Projekt. Dann ist es, glaube ich, schwierig. Deswegen, das kann man jetzt nicht so einzelnen Leuten irgendwie, finde ich, sagen, ja, änder mal dein Mindset und probier einfach mal aus. Weil wenn meine KPIs in dem Unternehmen als jetzt, was weiß ich, Teamleiter XY einfach nicht so gesteckt sind, dass das irgendwie honoriert wird, dann ist es, glaube ich, schwierig, das auf so einer individuellen Ebene zu ändern.
Ich
Das heißt,
finde
was?
auch, sorry, ganz kurz, um da noch was zu ergänzen. Ich finde, das hat auch gar nichts mit den Generationen per se zu tun, sondern das ist einfach ein Thema, was wir schon seit Jahrzehnten besprechen, und das ist Fehlerkultur. Man muss tolerieren, wenn auch mal was vielleicht in die Hose geht oder wenn auch mal vielleicht was nicht 100% genau dem das erfüllt, was man am Anfang, wie man das Projekt gestartet hat. Und dieses Thema Fehlerkultur, das kann jemand sein, der oder das kann jemand, der Mitte 60 ist und vielleicht noch gar nie dieses Unternehmen gewechselt hat oder sowas 1A kann, aber es kann auch jemand sein, der in der jüngeren Generation ist. Das ist einfach die Art und Weise, wie man die Dinge sieht und angeht. Und ich glaube einfach, man braucht da Mut und die Positivität, was Neues zu schaffen.
Das heißt, ihr sagt beide gar kein Generationsthema unbedingt, sondern vor allem ein Kulturthema. Und ihr trefft dann re relativ schnell dann auch mit euren Projekten auf den Kern einer Unternehmenskultur.
Das geht so schnell. Also das merkt man in der Regel, ich weiß nicht, wie schnell es bei euch ist, aber das merkt man in der Regel nach ein, zwei Calls oder Gesprächen, ob das, natürlich darf man so nicht seine Entscheidung irgendwie treffen, ne? Wenn man merkt, okay, das wäre eigentlich voll der gute Business Case für das Unternehmen und auch irgendwie für uns, dann sollte man natürlich irgendwie erstmal weiterschauen und gucken, wo man hinkommt im Prozess und nicht auf so ein Gefühl sich verlassen. Aber wir haben das ausgewertet. So aus der Vergangenheit. Und da ist doch schon eine hohe Korrelation so zwischen diesem Gefühl, was man nach ein, zwei Gesprächen hat und dem, was dann passiert auch.
Spannend. Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Ich danke euch herzlich für eure Zeit und freue mich, dass ich Lotse, Hivebuy und auch Unite mit Mercateo gefunden haben. Das heißt, da haben offensichtlich Kulturen auch zueinander gepasst. Und ja, danke für eure Zeit und habt noch einen schönen Tag in Berlin.
Danke dir, Katrin.
Danke, Katrin, und danke, Bettina. Hat Spaß gemacht.
Wir bei Unite finden, nachhaltiges Business braucht starke Partnerschaften. Bei der Integration von Unite hat jedes Unternehmen seine einzigartigen Anforderungen. Um auf alle eingehen zu können, arbeiten wir bereits mit namhaften E-Commerce- und E-Procurement-Anbietern zusammen. Unter unite.eu/partner erfahren Sie dazu mehr. Rückmeldung zu unserem Podcast gern unter podcast@unite.eu. Vielen Dank fürs Zuhören. Achten Sie gut auf sich und andere.